Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja anderen Franchises auch die Möglichkeit geben will, an den Playoffs dieses Jahr teilzunehmen. So macht es den Anschein zumindest, aber nicht zu viel vorweggenommen. Wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Moin Moin.
Und natürlich ist auch der Micho wieder am Start. Moin, Micho.
Hallo.
Ja, bevor wir jetzt in die wundervolle Spielanalyse von diesem wundervollen Spiel am Wochenende gehen, wundervoll. Man hätte es sich nicht schöner ausmalen können, wenn man Broncos-Fan gewesen ist. Ja, wir steigen ein. Wir haben nämlich jetzt heute schon Dienstag. Jetzt heißt es nicht, ja, ihr geht ja auf die Wünsche eurer Zuhörer ein. Ja, machen wir. Aber diese Woche ist halt wieder ein bisschen besonders, weil wir spielen ja gegen die Jets und ihr kennt das Spiel. Einmal im Jahr sind wir bei den Jets zu Hause und einmal sind die Jets bei uns. Und dadurch sind wir diese Woche, ich glaube, Tobi ist diese Woche wieder da, weil ich bin zu Hause. Ich schicke meine Oma und Opa sowieso hier immer aus der Küche raus, ja, damit ich hier aufnehmen kann. Und das sollte jetzt nicht noch übertreiben, deswegen ist, glaube ich, Tobi diese Woche bei der Gang Green zu Gast, wenn das richtig ist. Dann wisst ihr da zumindest schon mal Bescheid.
Das ist richtig, so. Ich gehe Donnerstag rüber.
Donnerstag, siehst du, deswegen müssen wir Dienstag aufnehmen. So, und Dienstag haben wir an News eigentlich nur, dass Jesse Davis jetzt auf der Covid-Liste ist. Ja, man könnte fast meinen, ja, das hat sich am Spiel schon angebahnt, wenn man jetzt böse Stimmen hören will. Aber gut, ja, Jesse Davis auf der Covid-Liste. Tobi, kannst du das einsortieren? Ist er da noch länger oder wieso ist er da?
Also die Information haben wir noch nicht, ob er jetzt tatsächlich nur ein Kontaktfall ist oder ob er selber erkrankt ist. Da müssen wir noch weiter abwarten, was die Franchise da bekannt gibt. Auf jeden Fall wird's für Sonntag eng.
So das oder so. Ist natürlich schon mal nicht ganz so gut. Micho, jetzt sagen wir mal, es würde für Jesse Davis nicht reichen am Wochenende. Wäre das ein Rückschlag für das Spiel gegen die Jets?
Ja, also Jesse Davis hat sich ja grundsätzlich als Konstanz etabliert. Er ist jetzt kein Top-O-Liner, aber unsere O-Line ist natürlich relativ jung, mit bis zu 3 Rookies. Eric Flowers ist so irgendwo derjenige, der Papa der O-Line, und Ted Karras macht seine Sache auch okay, also kann man sich tatsächlich auch nicht unbedingt beschweren, aber trotz allem ist so ein erfahrener Mann, der auch gar nicht so schlecht spielt, immer willkommen. Von daher, und O-Line-Game ist meiner Meinung nach immer die Basis für alles in der Offense, und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall eine Schwächung. Wir können es kompensieren, aber es ist eine Schwächung.
Ja, Tobi, ich denke, du wirst dann am Donnerstag vielleicht wahrscheinlich noch mehr dazu sagen dürfen, weil dann werden die Informationen wahrscheinlich weiter gestaffelt sein, sag ich mal.
Ich denke, dass wir bis Donnerstagabend da genaueres wissen, ja.
Und ja, gut, das waren die News, oder ist euch noch was anderes eingefallen?
Brandheiß, ich habe ja parallel Twitter laufen, für die es interessiert, Pro Football Hall of Fame hat die Liste der Semifinalisten bekannt gegeben, und für die Dolphins steht Zach Thomas drauf. Die Chancen, dass er endlich gewählt wird, sind dieses Jahr aber eher gering.
Warum sind sie eher gering?
Weil da solche Spieler draufstehen, zum Beispiel wie Calvin Johnson, Peyton Manning, wo man sagt, da ist es keine Frage, dass die in die Hall of Fame kommen. Zum Beispiel bei Peyton Manning, der steht jetzt zum ersten Mal drauf, das ist überhaupt keine Frage. Also ich denke, das ist eine feste Wahl, und der wird dieses Jahr in die Hall of Fame einziehen.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Da habe ich aber mal eine Frage. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich bin leider im Hall of Fame-Wesen nicht so besonders fit. Jeder Spieler kann doch nur eine bestimmte Anzahl an Mal nominiert werden, oder?
5 Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja.
Irgendwie sowas. Ne? Und danach müssen, danach gibt es nur noch die Möglichkeit, in die Hall of Fame zu kommen, über so eine Direktwahl oder über so eine Direktnominierung, keine Ahnung. Aber wie oft ist denn Zach Thomas jetzt schon gescheitert?
Ich meine, es wäre das dritte Mal, dass er jetzt nominiert ist.
Es ist das dritte Mal, dass ich das mitbekommen habe, aber ich meine, der wäre vorher schon mal, also wo ich, dass ich das aktiv, wo ich auch wähle oder sowas mal so mitbekommen habe. Ich bin jetzt nicht der große Hall of Fame-Verfolger, aber ich meine, er wäre vorher schon mal nominiert worden.
Jetzt also keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, es sind dreimal, aber es kann auch sein. Ja, 2019 bis 2021 ist das dritte Mal, dass er
okay.
als Semifinalist nominiert wurde.
Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn er jetzt schon nominiert wird in einer Class, wo er, ich sag mal in Anführungszeichen, keine Chance hat. Ein verschossener Versuch quasi, ne? Auch ein bisschen blöd.
Ja, man wird sehen, aber wie gesagt, ich sehe seine Chancen in der Klasse relativ gering.
Ja, also das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass dieses Jahr die Chancen eher gering stehen. Und ich denke, 2023 wird es dann wieder die Möglichkeit deutlich besser sein. Da muss man dann mal gucken.
Genau, man wird sehen, aber wie gesagt, durch Peyton Manning ist schon mal mindestens einer weg. Bei Charles Woodson zum Beispiel, dem Cornerback, kann man sich fragen, ob das reicht, aber gerade auch auf seiner Position ist ja auch Clay Matthews zum Beispiel nominiert und der könnte oder wird wahrscheinlich, wenn man mich fragt, Zach Thomas vorgezogen werden, sodass ich nicht davon ausgehe, dass er dann in die Hall of Fame kommt.
Ja,
das heißt halt für alle Dolphins auf jeden Fall vielleicht mal abstimmen auf, dass ein Dolphin nach Ohio kommt.
Das stimmt.
Man kann es zumindest versuchen, ja.
Gut, dann haben wir, glaube ich, das dann abgehakt. Ja, Micho, willst du, weil ich glaube, es gibt keine weiteren News. Ich meine, Tobi, du bist ja gerade schon so reingegrätscht.
Ja, sorry, ja. Die Info kam halt vor 5 Minuten per
Twitter. Ja, nee. Es war ja die Frage, ob es weitere News gibt. Das war ja die Frage dahinter. Aber wenn es nicht, dann, Micho, kannst du gerne ins Roundup gehen.
Ja, erste Frage, die ich an euch stellen möchte, wer gewinnt eurer Meinung nach die NFC West? Das ist ja eine hochspannende Division. Im Moment führen noch die Eagles mit einem Unentschieden. Ich glaube, punktgleich oder gleich mit der einzigen Franchise, die nicht auf S endet in dieser Saison. Und den New York Giants, die Adrian Franke irgendwie als Favorit sieht. Und ich weiß jetzt gar nicht, Moment, jetzt muss ich selbst mal nachgucken, wie die Cowboys gerade stehen, aber ich meine, die Cowboys sind auf jeden Fall in der Division noch on the hand. Ja, die stehen jetzt auch 3-7. Also tatsächlich alle Teams 3-7, bis auf die Eagles, die stehen 3-6-1 und führen also mit dem einen Unentschieden. Dann würde ich gerne mal wissen, wer ist euer Favorit dafür und warum ist es euer Favorit? Tobi.
Also nach der Performance von Sonntag zu sprechen, müsste man eigentlich mit den Cowboys gehen. Was Carson Wentz da spielt teilweise mit einer noch schlechteren O-Line als die unsere ist oder war. Also ich habe selten eine O-Line gesehen, die so schlecht spielt. Carson Wentz spielt nicht gut. Die Eagles sehe ich auf gar keinen Fall als Gewinner dieser Division. Ich gehe eher mit den Cowboys. Und das ist auch nur, weil Andy Dalton Sonntag nicht schlecht ausgesehen hat und mir das Spiel durchaus gefallen hat. Aber eine wirkliche Prognose abgeben möchte ich nur wirklich nicht.
Okay. Das war ja jetzt schon mal eine Prognose. Rico.
Ja, das ist jetzt eine gute Sache. Das, wer ist der Einäugige unter den Blinden, muss man ja fragen. Ich gehe auch fast mit den Giants, muss ich sagen. Ich glaube, Daniel Jones hat sich vielleicht ein bisschen gefangen. Die Eagles, das ist momentan echt nicht gut, was da passiert. Carson Wentz zeigt, dass er einfach kein Franchise-Quarterback ist, was ich ja letztes Jahr schon öfter gesagt habe. Dementsprechend sage ich tatsächlich auch, dass die Giants da das Rennen machen. Ich meine, Alex Smith ist jetzt beim Washington Football Team zurück. Das könnte ein Faktor sein. Andy Dalton bei den Cowboys natürlich. Ich glaube aber irgendwie, dass die Giants da am Ende wie die Jungfrau zum Kind kommen.
Ja, ich sehe es halt als sehr schwierig. Ich gehe mit euch aber überein, dass ich die Eagles da nicht sehe. Und das gar nicht mal unbedingt nur wegen Carson Wentz, der tatsächlich diese Saison nicht gut spielt, sondern tatsächlich auch, weil die Offense scheiße gecallt ist und auch die Defense scheiße gecallt ist. Und irgendwie greift, es scheint keine homogene Mannschaft zu sein. Die Cowboys müsste man eigentlich relativ weit vorne sehen, weil ich glaube, dass Andy Dalton halt eine hohe Baseline mitbringt und sie halt ein mörderisches, nach wie vor ein mörderisches Receiver-Trio haben. Aber da weiß ich nicht, ob das dementsprechend tatsächlich reichen sollte. Da bin ich mir nicht sicher. Sie wären meine Nummer 2, denn meine Nummer 1 ist tatsächlich das Washington Football Team, weil ich glaube tatsächlich, dass sie durch die gute Defense, die sie haben, jedes Team vor Probleme stellen können und dass sie außerhalb der Division dann tatsächlich deutlich mehr Chancen haben, dem Team Probleme zu bereiten und da eventuell noch ein oder zwei Upset-Siege bei rausspringen, was für Washington eigentlich sogar Mist ist, weil sie kommen dann in die Playoffs, picken dann relativ spät und sind damit außerhalb der Range für einen Quarterback. Ja, das würde ich so sehen.
Du musst bei Washington aber sehen, die haben auswärts noch kein Spiel gewonnen.
Ja, noch.
Ja, gut, sie haben dann aber auch nur noch 2 Heimspiele. Das heißt, wenn sie dann auswärts so weitermachen und vielleicht von den Heimspielen noch 1 gewinnen, dann haben sie 4 Siege und damit gewinnt sie die Division, glaube ich nicht.
Ah, wäre ich mir nicht. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht jetzt. Sagt 4 oder 5 Siege sollten für die Division eigentlich reichen.
Um Gottes Willen, ey.
Ja, genau. Eine andere Mannschaft.
Kurz dazu noch ein Fun Fact. Ich glaube, Florian Schmidt war es auf Twitter. Es kann zu dem Szenario kommen, dass am letzten Spieltag jede Mannschaft noch die Playoffs erreichen kann und alle anderen 3 Mannschaften die Picks 4, 5 und 6 haben im Draft. Zu dieser Situation kann es dann kommen.
Das ist schon übel.
Ja.
Ein anderes Team hat bereits 4 Siege, hat aber dieses Wochenende zu 0 gespielt. Und zwar auf seiner eigenen Offense-Seite mit 0 Punkten. Die Detroit Lions sind 20-0 gegen die Panthers untergegangen. Die Panthers haben mit dem XFL-Quarterback gespielt. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. PJ Walker, ne? Ja, genau. Ja, wir haben ja jetzt schon öfters über die Lions gesprochen, aber grundsätzlich sollte man doch denken, die Lions sind gar nicht so schlecht aufgestellt. Liegt es wirklich tatsächlich allein an Matt Patricia, Rico?
Ich glaube, ja. Also das Problem, was ich einfach sehe, ist, und das ist irgendwie, wenn ich jetzt vergleiche, Brian Flores mit Matt Patricia, so dann glaube ich gar nicht, dass der Unterschied darin liegt, dass Brian Flores so viel mehr vom Football versteht. Das mag vielleicht sein, aber einfach die Art und Weise, wie Brian Flores drauf ist und wie er schafft, eine Kultur bei den Dolphins zu etablieren. Und das hat meiner Meinung nach Matt Patricia einfach nicht geschafft. Und genauso hat es zum Beispiel Adam Gase halt nicht geschafft. Und solche Leute, die dann halt von sich aus keine Kultur etablieren können, sind dann vielleicht gute Coaches, aber halt keine guten Head Coaches.
Okay, Tobi, also Rico sagt, die Lions haben quasi eine Kultur- oder ein Mentalitätsproblem, hauptsächlich Matt Patricia, der nun auch die Koordinator aussucht, die ja maßgeblich zum Erfolg oder Misserfolg eines Teams beitragen. Siehst du es genauso? Matt Patricia ist schuld und wenn der ausgewechselt wird, wenn zum Beispiel Bienemy dorthin kommt oder so, dann sind die Lions plötzlich vom Personal her allein schon zumindest Playoff-Contender.
Also Playoff-Contender würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde das Ganze sagen, sie haben, was ich so von außen mitkriege und was ich so lese auf Twitter, ist, dass Matt Patricia ein Motivationsproblem hat. Das ist so in der Konsequenz das, was Rico schon gesagt hat. Er mag ein super Defensive Coordinator sein, aber als Head Coach, und da bist du ja in den letzten Wochen und Monaten, Micho, ja für Brian Flores schon mal drauf eingegangen, was ein Head Coach anders als einen Positional Coach oder einen Defense-Offense-Coordinator anderes braucht und welche anderen Fähigkeiten er da braucht, um ein Team zu führen. Und ich gehe davon aus, oder ich meine zu erkennen, dass Matt Patricia das eben nicht hat. Der mag ein super Defensive Coordinator sein, aber als Head Coach keine Chance. Also ich sehe ihn als schwerst gefährdet, seinen Job zu verlieren, und er wird dann auch keinen weiteren Head Coaching Posten mehr bekommen.
Ich glaube, das Problem ist sehr vielschichtig. Ich gebe Matt Patricia grundsätzlich auch die Schuld. Wenn ich allein schon die Sprüche höre, da ist ja seine, er sollte ja defensive-minded Headcoach sein, und die Defense ist nun mal bei den Lions richtig, richtig übel. Und er ist darauf angesprochen worden, und er ist ja wohl relativ ausgerastet damals, ist schon ein paar Wochen her, und hat wohl gesagt, von wegen, er hätte damals im Super Bowl das entscheidende Play gecallt, und von daher würde er sich nicht in seine Qualität und sein Play-Calling reden lassen. Und da denke ich schon, okay, wer so selbstverliebt ist, so kritiklos, der hat schon Schwierigkeiten, ein Team zu führen. Und tatsächlich ist es so, dass auch gestandene Spieler wie halt eben Matthew Stafford, der lange, lange Zeit zu den Top 10 Quarterbacks gehört hat und der jetzt altersmäßig noch nicht so abgebaut hat, tatsächlich, dass das komplette Scheme, die komplette Mannschaftsführung, das scheint alles nicht zu passen. Und auch ich sehe Matthew Stafford als absolutes Problem an. Und sage von wegen, wenn die Lions einen anderen Headcoach haben, mit anderen Coordinatoren, also das muss im Coaching-Bereich, glaube ich, ein größerer Umbruch werden, dann sind sie für mich tatsächlich relativ schnell Playoff-Contender. Ja. Playoff-Contender sind diese Saison zumindest definitiv nicht mehr die Cincinnati Bengals. Das war eine bittere Szene. Diesmal fange ich an. Joe Burrow hat das Knie zerfetzt. Ja, was heißt zerfetzt? Es ist, glaube ich, weniger schlimm, als es ausgesehen hat, aber immer noch schlimmer als ein simpler Kreuzbandriss oder eine simple Verletzung. Er hat sich verletzt, er wurde vom Feld gekarrt, er fällt mindestens die Saison aus. Man redet von einer Rekonvaleszenz von 9 bis 12 Monaten. Und ich musste tatsächlich direkt an Teddy Bridgewater denken. Ich glaube, der hat 2 Jahre gebraucht nach einer ähnlichen Verletzung. Und was ich so bitter finde, ist, dass Joe Burrow, so gut er auch gespielt hat, schon diese Saison, dass er auf jeden Fall noch Zeit zum Entwickeln gebraucht hätte, dass er diese Saison und vielleicht noch Anfang der nächsten gebraucht hätte, und dann wären die Bengals vielleicht sogar im ersten Super Bowl-Fenster gewesen, im Jahr dementsprechend 2023. Das Ganze verschiebt sich, Joe Burrow muss wahrscheinlich verlängert werden, und prompt hat man ein Capspace-Problem, und prompt hat diese Verletzung auch die Bengals ganz, ganz weit nach hinten geworfen. Tobi, deine Gedanken zur Verletzung von Joe Burrow?
Also ich konnte es nicht lassen. Ich habe es einmal dann in der Zeitlupe gesehen, und aus alter Fußballerzeit hat man schon gesehen, dass da relativ viel kaputt gegangen ist und dass es relativ übel war, und ja, sie werden keine Kosten und Mühen scheuen, werden ihn zu den besten Spezialisten bringen und werden ihm das an die Hand geben, was möglich ist. Aber ob er rechtzeitig zur 2021er Saison wieder fit wird, steht in den Sternen. Es sei ihm zu hoffen. Aber naja, es ist natürlich auch für die Bengals ein heftiger Rückschlag, und nicht, dass er dann so eine Injury-Prone daraus entwickelt und dass es dann immer wieder zu solchen Verletzungen kommt. Meine Schwester zum Beispiel hat eine ähnliche Verletzung sich eingehandelt, die war früher Handballerin, das war aber auch mit 14, 15. Und danach war dann nichts mehr mit, war dann nichts mehr mit Sport. Nur ist Drew Burrow ein Profi, ein Vollprofi. Da hoffe ich für ihn, dass das da besser ausgeht. Aber das Risiko spielt jetzt natürlich dann immer mit. Man wird sehen. Und wie gesagt, ich hoffe für ihn, dass er relativ schnell wieder fit wird und dass er da keine derartigen Nachwirkungen hat, dass es immer wieder reißt. Das kann natürlich auch passieren.
Rico, was denkst du und was bedeutet das deiner Meinung nach für die Bengals langfristig?
Schwierig. Also, ja, erstmal gute Besserung natürlich. Ja, sowas wünscht man keinem und das sah schon herbe aus und die Verletzung ist jetzt auch herbe, hast du ja schon gesagt. Wir haben ACL, MCL. Und halt, das Knie muss irgendwo noch strukturell wieder nachgebessert werden. Und man geht so von 9 bis 12 Monaten mindestens aus an Zeit, die das Ganze braucht. So, dann hast du 9 Monate beziehungsweise 1 Jahr, bis du dann wieder richtig starten kannst. So, und das ist Zeit, die ihm fehlt. Ihm fehlt dann quasi auch wieder eine Off-Season. Ja, also, wenn wir jetzt sagen, wir können nächstes Jahr, und da gehe ich von aus, dass nächstes Jahr die Offseason wieder normal stattfinden wird, dann fehlt ihm die auch wieder. Das ist einfach viel. Und naja, was kann man aus Sicht der Bengals sagen? Man hat natürlich ins Klo gegriffen. Ins Klo gegriffen dahingehend, dass man sagt, okay, ja, man muss seinen Quarterback beschützen. Und das ist ja das, was wir gemacht haben. Und wenn wir jetzt das letzte Spiel mal ausblenden, dann wurde Tua 4-mal gesackt. 4-mal. So, naja, er wurde im letzten Spiel alleine 1,5-mal so oft gesackt. Aber 4-mal, das ist halt nicht viel. Insgesamt waren es vor dem Spiel 14, jetzt sind 20 Sacks, die wir zugelassen haben. Das sah letztes Jahr noch viel, viel schlimmer aus. Und dementsprechend muss man halt sagen, okay, es geht jetzt die Diskussion natürlich los, weil die Bengals jetzt vermutlich wieder einen Top-Pick haben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie Joe Burrow schon ad acta legen wegen der Verletzung. Ja, könnte sein. Ja? Aber ich gehe davon aus, dass sie jetzt sehen, okay, wir müssen erstmal in die O-Line investieren, weil der Rest ist ja da. Von daher, also beschützt dein Quarterback und dann läuft das. Weil die Wahrscheinlichkeit ist auf Dauer natürlich viel, viel höher, dass sich der Quarterback verletzt, wenn er entweder, ich sag mal, in der Saison 25 Mal gesackt wird oder halt 50 Mal. Das macht natürlich einen phänomenalen Unterschied.
Ja, ich denke, dann haben wir jetzt alle was zu Burrow gesagt. Du hast aber direkt unser Spiel angesprochen. Ich glaube, damit machen wir jetzt weiter, oder?
Von mir aus kann man was machen.
Dann würde ich das sagen.
Kein Problem ist. Ja, wir hatten ein Spiel gegen die Denver Broncos und das haben wir ja, im Mile High Stadium mit 20-13 verloren. Ja, es war ein Spiel, was allgemein nicht sehr schön anzuschauen war, meiner Meinung nach. Also von beiden Seiten aus. Also, nee, also es war echt einfach ein Spiel, das kannst du in die Tonne kloppen. Und ja, im Endeffekt, ich wollte jetzt gerade nur noch mal das letzte Play mir aufrufen, damit ich weiß, wie weit der passt. Denn 61 Yards, wenn ich die abziehe bei Drew Luck, dann haben wir halt auch knapp über 200 Passing Yards von Drew Luck. Aber insgesamt hatten die Broncos dann natürlich fast 200 Rushing Yards. Also wir haben schon nicht wenig Yards zugelassen, aber das ganze Spiel von beiden Seiten irgendwie war nicht so berauschend. Im Endeffekt war die Defense der Broncos einfach stark und hat uns ja auch mit dem letzten Play sozusagen den Zahn gezogen. Ja, jetzt heißt es, wir stehen 6-4. Hätte schöner sein können. Und viele haben schon gesagt, oh, wir stehen am Ball, ey, 9-4, wie krass wäre das? Nein, 9-3, Entschuldigung. Wie krass wäre das denn? Ja, dazu wird es nicht kommen. Aber Tobi, du kannst gerne so deine drei, sagen wir haben es ja letztes Mal auch mit drei gemacht, so deine drei größten Punkte, die du aus dem Spiel mitnimmst oder mitgenommen hast.
Ja, meine drei Punkte im Wesentlichen ganz kurz. Die O-Line ist nicht so gut, wie sie mitunter schon gezeigt hat, dass sie sein kann. Die Defense ist nicht so dominant, wie wir gedacht hatten, dass sie wäre. Und jede Franchise hat mal einen Scheißtag. Bei Miami war es wohl am Sonntag soweit. Ganz grob.
Okay, das war kurz. Wenn wir das so machen, dann sind wir schnell durch. Micho, du darfst.
Ja, okay. Ich red natürlich etwas weiter. Ich hol ungewohnterweise etwas weiter aus. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Und ich sag mal so, das gilt in die eine Richtung, das gilt auch in die andere Richtung. Das war kein gutes Spiel. Aber auch da sollte man nicht endgültig den Stab drüber brechen. Und wenn man sich jetzt erstmal das Positive raussucht, muss man ganz klar sagen, dass auch Xavien Howard mit einer Interception wieder positiv gespielt hat. Dass Andrew Van Ginkel wieder einen Fumble forciert hat. Das heißt tatsächlich, dass unsere Defense noch da ist. Aber es ist halt genau das Problem, was man leider in der modernen NFL hat. Da sage ich bewusst leider, weil ich da kein Fan von bin. Nämlich, dass Defense nur an Spitzentagen mit einer mittelmäßigen Offense dazu in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Aber eine Defense trägt einen in der Regel nicht über die ganze Saison. Und wenn die Offense nicht gut spielt, kann auch eine gute Defense in der Regel nicht viel machen. In der Regel. Wir haben in der Offense halt einfach zu viele Fehler gemacht. Die Special Teams haben sich tatsächlich nach wie vor jetzt irgendwie nichts Dramatisches erlaubt, aber wir haben jetzt auch kein Big Play von den Special Teams bekommen. Die Offense hat einfach zu viele Fehler gemacht, dass wir dementsprechend verloren haben. Unser Laufspiel ist jetzt bei weitem nicht mehr, also wir haben im Laufspiel sind wir gut gestoppt worden. Passspiel hat, da gab es einige Pässe, die gefangen worden sind. Es wurde einiges an Yards tatsächlich auch durch die Luft erzielt. Das ist grundsätzlich okay. Aber das steht und fällt ja mit dem Quarterback-Play. Aber ich glaube, auf das Quarterback-Play werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Aber das wären so die Haupt-Takeaways, dass ich ganz schlicht und ergreifend sage, okay, wir haben keinen guten Tag gehabt. Ja, und unsere O-Line, Tobi hat schon gesagt, hat nicht gut gespielt. Aber nochmal, unsere O-Line ist jung. Und es gibt so Tage, da läuft einfach nicht zusammen. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich darf auch mal die Fußballmetapher missbrauchen, dass auch im DFB-Pokal auch schon Bayern München gegen Weinheim verloren hat und ich glaube Borussia Dortmund ist auch schon gegen Fünftligisten oder sowas ausgeschieden.
Was?
Völlig unmöglich.
Völlig unmöglich, genau. Also habe ich gehört. Das heißt von wegen, ja, genauso wenig wie wir vorher ein Spitzenteam waren, genauso wenig sind wir jetzt Bottom of the League. Sowas passiert, Mund abputzen, weitermachen. Wäre meine Meinung erstmal.
Ja, das ging erst fix. Dann. So schnell wart ihr noch nie fertig. Muss ich mir Gedanken machen.
Ja, wir haben ja jetzt auch bewusst das große Thema, glaube ich, ausgespart, wo wir mit Sicherheit wieder länger drüber reden werden. Okay, und außerdem hattest du gesagt, drei Takeaways nur und nicht das ganze Spiel.
Ja, ich habe letztes Mal auch gesagt, drei Takeaways und ihr habt alle 10 Minuten geredet. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, unsere Zuhörer freuen sich auch mal, wenn wir nicht 3 Stunden machen. Ja, habe ich gehört. das Spiel. Es war wirklich, wir haben offensmäßig, ja, okay. Da gehen wir gleich vermutlich noch drauf ein. O-Line, außer Ted Karras war das grundsätzlich, fand ich nicht ganz so stark. Ted Karras hatte tatsächlich einen Clean Sheet. Ja, also kein Pressure zugelassen. Devante Parker ist wieder da gewesen, wird aber auch anders eingesetzt als letzte Saison. Das muss man auch sagen. Also wer jetzt halt diese zigtausend Yard-Game von Devante Parker erwartet, das wird nicht passieren. Und ich fand dafür sind aber, wenn ich einfach mal in die Defense gehe, ich fand unsere Defense gar nicht mal so mega schlecht. Sehr viel ist, was, Rico? Ja. Es ist einfach, dass wir hauptsächlich über den Lauf verloren haben, weil die Coverage war nicht schlecht in diesem Spiel tatsächlich. Wir haben ungefähr 200 Passing Yards, wenn man dieses 61 Yards von diesem letzten einfach mal abzieht, und die würde ich einfach mal abziehen. Wir haben super selten mal wen deep offen gehabt. Also eigentlich nur einmal, also tief. Und da hat Drew Lock, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, einfach überworfen. Von daher, das war stark. Wir haben einfach nur über die Außen, also wenn es nachher wirklich Runs outside, also außerhalb der Box ging, was hinten alles hinten, was über die Titans gerollt ist, ja, da wurden wir häufig angeschmiert, sag ich mal. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir einen Linebacker haben, der da nicht so gut zu sein scheint. Ja? Und zwar Kyle Van Noy. Irgendwie sind die andauernd über Kyle Van Noy gelaufen, nicht über die Seite von Andrew Van Ginkel, nur über Kyle Van Noy, und das war der blanke Horror. Also ich weiß nicht, Tobi, wie hast du das gesehen? Also gerade jetzt, wenn ich das Laufspiel, wenn ich das gegen den Pass, glaube ich, müssen wir gar nicht viel sagen. Wir hatten wieder eine Interception, haben grundsätzlich nicht so viel zugelassen. Und ja, wenn man jetzt das Laufspiel mal über außen sieht und das durch die Mitte, das waren ja Welten irgendwie, die da zutage gekommen sind. Oder wie siehst du das, Tobi?
Naja gut, also wenn du 190 Yards von den Broncos im Rushing kassierst, dann kann das schon mal zwangsweise nicht gut gewesen sein. Aber gefühlt war es immer der gleiche Spielzug. Es war gefühlt immer das Gleiche. Du sagst ja schon, sie sind nicht so oft über die Van Ginkel-Seite gekommen, sondern immer über die andere Seite. Der Tackle Gareth Bowles, Dalton Reisner, der Guard, immer die eine Seite freigeblockt, immer rübergeschoben, immer da die Lücke geholt, und es sah gefühlt immer gleich aus. Es war ein Schema, also im Endeffekt waren es natürlich mehr, aber gefühlt war es ein Spielzug, den die Broncos immer und immer und immer wieder machen konnten, und wo die Dolphins kein Gegenmittel gefunden haben, wo es jederzeit möglich war, um die 10, 15 Yards durch den Lauf in einem Spielzug hinzubekommen. Und das war so ein Teil, was es so frustrierend machte, dass es quasi immer das Gleiche war, dass jeder vorher wusste, was kommt, aber wir es trotzdem nicht gestoppt gekriegt haben.
Ja, eben, also das ist gerade über außen. Ich meine, in der Mitte war nicht viel zu holen für die Broncos. Micho, wie hast du das gesehen? Wenn wir jetzt das Passspiel, ich weiß, du kannst zum Passspiel der Broncos gerne auch was sagen, aber hauptsächlich natürlich war das Problem das Laufspiel.
Ja, das Problem war das Laufspiel. Ich habe mir direkt relativ früh schon gedacht, ach du Scheiße, ich hatte ja extra die Tiziana in unserer letzten Folge gefragt, wie sieht das aus mit der Mobilität von Drew Lock? Und sie sagte, oh nee, der Typ läuft nicht. Und prompt macht er mal eben einen 15-Yard-Run und checkt noch was ein. Und da hat man, glaube ich, schon wieder deutlich gesehen, was unser Problem ist. Und zwar ist das dieses Containment und das, beziehungsweise dieses Ausbrechen eines Quarterbacks. Wir haben ja immer Probleme gegen Running Quarterbacks. Jetzt hat Drew Lock uns nicht in Grund und Boden gelaufen, das war es nicht. Aber das Laufspiel der Broncos basierte dann im Grunde genommen auf einem ähnlichen Prinzip. Halt eben mit einem Pullblock rüber auf die Strong Side, auf der Strong Side zusätzlich noch der Tight End und Linebackern, denen anscheinend an der Stelle irgendwo der Speed fehlt, um den Running Backs rechtzeitig, um diese Lücken dann rechtzeitig zu schließen, um rechtzeitig aufzuholen. Entweder es fehlt der Speed oder es fehlt die Schnelligkeit, mit dem Spiel klarzukommen. Da müssen wir also an der Stelle dringend nachbessern. Ich weiß nicht, ob das unbedingt personell sein muss. Kyle Van Noy, wir hatten die Diskussion im Prinzip vor der Aufnahme mal kurz. Kyle Van Noy, habe ich gehört, ist sehr gut im Pass Rush, aber schlecht in der Run Defense. Ja, ist die Frage. Dann ist er eigentlich nur noch ein Situational Player, so ähnlich wie es ja eigentlich AVG sein sollte, wo Rico mir wiederum gesagt hat, von wegen, nee, der ist gegen den Run eigentlich ziemlich gut. Da passt irgendwas von der Zusammenstellung der Linebacker nicht, da haben wir noch eine klare Lücke, und das zeigt auch, dass wir im Rebuild noch nicht so weit sind. Jetzt sind tatsächlich die Coaches gefordert, dementsprechend da schematisch Lösungen zu finden. Gegen diese Art, weil sonst ist es so, dass jedes Team das auf diese Art und Weise versuchen wird. Und wenn sie dann noch einen Running Quarterback haben, sieht es für uns eh ganz übel aus.
Ja, das Ja, ich meine, das hat nachher in einem der Scoring Drives natürlich auch wieder Punkte gesorgt, dass Drew Luck den einzigen Scramble, den er hatte, und der ging dann beim dritten und 14 für 15 Yards. Das war ein bisschen bitter. Aber gut, so ist das manchmal. Ja, dann haben wir die Defense schon mal, würde ich fast sagen, abgehakt. Kommen wir zur Offense. Da haben wir gesagt, ja, die O-Line war jetzt nicht so pralle und ich habe mir heute das Tape angeschaut. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe schon schönere Tage erlebt. Aber es war irgendwie, ich hab's den beiden Jungs geschrieben. Ich glaube, ich habe den 7. Snap, Offensive Snap gezählt und Austin Jackson wurde von Bradley Chubb innerhalb dieser 7 Snaps 3 oder 4 Mal mit dem Swim Move inside. Also quasi, er hat den Arm über der Schulter, quasi wie als wenn man jetzt beim Kraulen, kann man das so, denke ich, beschreiben, den Arm wieder ins Wasser taucht, so über die Schulter des Gegners und an dem Gegner vorbei. Das lässt sich irgendwie schwer beschreiben, Micho, wenn du es besser beschreiben kannst.
Ja, es gibt im Handball einen Begriff dafür, der nennt sich Überzieher mit dem Ball in der Hand. Also im Prinzip ist es so, dass man mit dem Arm über die Schulter des Gegners kommt, so womit der Gegner denkt erstmal beim Blocking von, er kann, ja, wie soll ich es beschreiben, er könnte jetzt problemlos unter das Pad kommen, an die Schulter und im Prinzip dann wegblocken. Aber dadurch, dass man den Arm wieder runter macht, wirkt man mit der kompletten Kraft des Oberarms und der Hand zusätzlich noch einfach nach hinten durchgedrückt. Dazu kommt noch der eigene Schwung, weil man ja blocken möchte. Und dadurch kommt man vorbei und gibt sogar dem Gegner noch einen Extraschub. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen erklären. Das ist gar nicht so einfach, merke ich gerade.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann machen wir dann Videos. ja, auf jeden Fall, Austin Jackson hat gegen Bradley Chubb ordentlich Lehrgeld bezahlt, aber für einen 20-jährigen Tackle ist das vollkommen legitim, meiner Meinung nach. Ja, und auch Kindley hat Lehrgeld bezahlt und Robert Hunt hat auch Lehrgeld bezahlt. Wir haben viel gelernt in diesem Spiel, würde ich mal behaupten.
Ganz kurz, ich muss nur gerade so lachen, weil du sagst, das Video gucke ich so und merke, dass ich die ganze Zeit dieses Schwimmbuch hier gemacht habe und versucht habe und auf den Arm gezeigt habe und versucht habe zu demonstrieren, wie es aussieht.
Ja, ich hab den Schwimmbuch hier auch die ganze Zeit gemacht und sag so, wie erklärst du das jetzt? So.
Ja, genau. Ist echt.
Ja, und das, wie gesagt, also das passiert. Und genau was da passiert, darf auch auf Quarterback passieren. So, ich meine, ich habe euch ja schon so ein bisschen was geschickt. Wer von euch möchte denn zuerst was zur Tour sagen und dann zum Wechsel auf Ryan Fitzpatrick? Wer möchte?
Ja, dann fange ich jetzt mal an. Ja, also Tua hat ein schlechtes Spiel und genauso wie ich vorher gesagt habe, Tua braucht die Zeit, Tua kriegt die Zeit, ich werde Tua nicht abschließend bewerten. Wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass das Spiel schlecht war. Man muss aber auch dazu sagen, dass das, was Tua bisher vorher gespielt hatte, jetzt auch nicht gerade überragend war. Es waren vorher 3 Starts, wo er bei 2 Starts versteckt worden ist oder nichts geleistet hat. Im Prinzip hat das restliche Team ihn getragen, hat die Spiele für ihn gewonnen. Das war diesmal halt nicht der Fall. Gegen die Cardinals hat er schon deutlich besser gespielt, aber ich habe ja, und da ist Rico ja anderer Meinung, ich finde, man sieht immer noch, welche Schwächen er hat. Ich habe heute was Interessantes gelesen, einen interessanten Kommentar, wo einer meinte, es wirkt manchmal so, als hätte Tua die Verletzung trotzdem noch drin. Das kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber ja, er ist auf jeden Fall nicht auf dem Top-Leistungsniveau, das er auf jeden Fall schon mal im College gezeigt hat. Ich glaube, dass er körperlich fit ist, das trotz allem. Aber da fehlt noch was. Aber unser Scheme, beziehungsweise auch unser Play-Calling, macht es halt im Moment, finde ich, einem Rookie-Quarterback auch nicht gerade einfach. Nicht, weil von ihm so viel verlangt wird oder sowas, aber wenn man er hat dann ja auch unter Drops zu leiden. Er muss in enge Fenster werfen. Und er kann das zwar, aber das klappt halt nicht immer, gerade bei einem Rookie-Quarterback nicht immer so automatisch und auf Abruf. Und da jetzt so direkt einen Stab drüber zu brechen, und es gab ja Leute, die sogar gesagt haben, oh, das war's dann wohl für Tua, finde ich jetzt auch übertrieben von der Leistung her. Sowas passiert halt. Auf jeden Fall ist Stand jetzt Tua noch kein Quarterback, der uns enge Spiele gewinnt. Und der auf jeden Fall deutlich Unterstützung vom Team braucht. Aber das ist auch okay. Dafür ist er Rookie. Dafür legt man ihm auch ein Team an die Hand. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Okay, und was sagst du zu dem Wechsel für die letzten beiden Drives? Die waren es ja im Endeffekt von Tua auf Ryan Fitzpatrick.
Okay, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Da mache ich tatsächlich Brian Flores wirklich Vorwürfe. Er kann jetzt sagen, ja, Fitzpatrick gibt uns eine bessere Chance zu gewinnen. Ja, das tut aber Fitzpatrick grundsätzlich auch, wenn er startet. Und wir haben, was Tua ein bisschen so, ich sag mal, was Tua ein bisschen vorgeworfen wird oder was sein Problem ist, ist, dass er die drei Siege im Prinzip hat, für die er quasi nichts konnte, dass er die drei Siege hintereinander hatte. Ich bin der Meinung, dass wenn du dich für einen jungen Quarterback entscheidest, was ich war mit der Entscheidung ja nach dem, was man gehört hat, sowieso nicht so wirklich einverstanden. Aber gut, wenn du es machst, es ist ja nicht meine Entscheidung, aber wenn du es machst, dann musst du diese Entscheidung auch durchziehen. Und ich glaube, dass ein Quarterback, gerade ein Quarterback, der in Highschool und College so auch so gehypt wurde immer schon, er muss lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Er muss lernen, in solchen Situationen zu führen. Er muss lernen, in solchen Situationen versuchen, Lösungen zu finden, zu probieren. Und das kann auch in die Hose gehen. Auch aus diesen Fehlern kann man dementsprechend lernen. Aber ihn rauszunehmen dann und dann zu sagen, okay, und jetzt lassen wir Ryan Fitzpatrick spielen, weil Ryan Fitzpatrick gibt uns jetzt die Chance zu gewinnen, finde ich, grenzt schon an der Montage, ist für die Entwicklung von Tua nicht förderlich. Absolut nicht. Erinnert mich auch ein bisschen an den Umgang mit Josh Rosen. Den fand ich ja auch nicht gut. Es gibt mit Sicherheit, man kann mit Sicherheit auch anders argumentieren. Das ist jetzt meine ganz, ganz persönliche Meinung. Und ich glaube, da hat sich Brian Flores dran. Tua wird jetzt starten gegen die Jets. Aber was passiert, wenn er gegen die Jets jetzt wieder nicht gut spielt und man zum Ende trotzdem wieder auf Schlagdistanz, das wird ja dann wieder gebencht, passiert das dann jedes Mal? So wird Tua niemals ein Anführer werden, der wird sogar das Standing im Team verlieren. Und ich kenne Leute auch aus der Dolphins-Community, die zum Beispiel Ryan Tannehill immer vorgeworfen haben, er hat zu wenige Force-Quarter-Comebacks. Und deswegen wäre er keine Führungspersönlichkeit, weil an den Force-Quarter-Comebacks könne man erkennen, wie gut ein Quarterback wirklich sei. Das sehe ich anders. Ich glaube, das alleine ist jetzt kein Argument für die Qualität eines Quarterbacks, weil da gehört noch viel, viel mehr zu. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig, wie jemand mit der Situation umgeht. Und diese Möglichkeit, auch diese Evaluationsmöglichkeit, das muss man ja auch ganz klar sagen, hat Brian Flores mit dem Benchen uns und auch Tua dementsprechend genommen. Fand ich definitiv keine gute Entscheidung. Weiterhin kommt hinzu, dass man, wenn man das auch so deutlich sagt, ein Signal nach außen sendet, nämlich ganz klar eigentlich auch sagt, okay, wir können... Also Tua ist nicht in der Lage dazu, uns das Spiel zu gewinnen. Tua ist keine Siegerpersönlichkeit. Das ist so das Signal, das irgendwo gesendet wird. Ob das beabsichtigt ist oder nicht, ob das stimmt oder nicht, keine Frage. Da kann man auch drüber diskutieren. Und es auch da, es wird nicht bei jedem so ankommen. Aber es macht die Sache auf jeden Fall für den Rookie-Quarterback schon deutlich schwieriger. Ich glaube, Link okay. Reden von mir heute, ne?
Ja. Also das sind wir ja gewohnt, dass du kurz ausholst. Tobi, was sagst du denn zur Leistung von Tua und dann natürlich zu dieser Aktion von Brian Flores zu sagen, los, alter Mann, versuch uns das Spiel zu gewinnen?
Klar, die Leistung von Tua war nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Aus meiner Sicht kommen da aber ganz viele oder einige Faktoren zusammen, die auch nicht gut waren und die ihm das Leben nicht gerade haben leichter werden lassen. Das heißt, über die O-Line haben wir ja schon gesprochen. Das Play-Calling haben wir angerissen, fand ich jetzt nicht ganz so dolle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ob wir mit Chan Gailey nach der Saison dann weitermachen werden, steht für mich in den Sternen, ist für mich eher unwahrscheinlich. Weil das ja nicht das erste Spiel war, in dem das Play-Calling der Offense etwas, nicht ganz so dufte ist. Dann war das Running Game war nicht existent, hat Tua keine Entlastung gegeben. Und wenn man diese ganzen Faktoren alle zusammennimmt, die so in den letzten Spielen alle teilweise ihm dann auch noch ein bisschen was abgenommen haben, dann kommt dann da halt so eine Nummer bei raus. Er war ständig unter Druck, gefühlt. Ich habe die Zahlen mir von Rico zeigen lassen. Mein Gefühl hat mir da einen Streich gespielt. Gefühlt haben drei Verteidiger ausgereicht, um die gesamte O-Line der Dolphins so dermaßen zu beschäftigen und so da Verwirrung zu stiften, dass auch Tua immer hektischer, immer unruhiger und immer hibbeliger wurde. Er hat keine Scrambles versucht, kann an seinem Fuß gelegen haben. Er hat keine Designed Run Plays bekommen, was auch an seinem Fuß gelegen haben kann. Aber mir hat generell in dem Spiel die Mobilität in der Offense ein bisschen gefehlt. Das war ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen starr und einfach so, ich benutze das Wort eingefahren, in Anführungszeichen, dass man nicht den Eindruck hatte, dass man in irgendeiner Art und Weise auf die Aufgaben, die einem die Defense der Broncos gestellt hat, irgendwie reagieren konnte. Das wurde erst besser, als Fitzy kam. Aber da war das Kind schon fast in den Brunnen gefallen und da musste unser Revolverheld ja mal wieder einiges geben und hat dann auch Dinger da rausgefeuert, die, teilweise eine Interception wert gewesen wären. Letzten Endes hat es dann in der Interception geendet, was aufgrund des Risikos, die man in der Spielzeit und in der Spielsituation aber auch gehen musste. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass das Tight End Play bei Tua quasi nicht existent war. Der hat zwei Pässe auf Gesicki geworfen und einen auf Smythe, der out of bounds war. Das war's. Adam Shaheen hat das ganze Spiel über, ich meine, 13 Snaps gesehen und gar keinen Ball zugeworfen bekommen. Chris Myrick, den Tight End, den wir aus dem Practice Squad extra hochgezogen haben, hat das Spielfeld nur von außen gesehen. Und wie gesagt, bei Ryan Fitzpatrick und Gesicki klappte halt die Connection wieder besser. Und da hat man dann gesehen, was möglich gewesen wäre, wenn man dieses Mittel sich vielleicht etwas eher zunutze gemacht hätte. Dann hätte da sicherlich auch etwas entstehen können. Und das ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass gewisse Teile des Playcallings Tua in diesem Spiel auch entweder selber nicht genutzt hat, nicht gesehen hat oder nicht nutzen konnte, weil er es nicht als Spielzüge an die Hand bekommen hat. Das hat mich ein bisschen gewundert, gerade auch so nach den letzten Spielen, wo man ja sagen konnte, dass die Tight Ends alle drei, so wie wir sie haben, eine relativ gute Figur gemacht haben und man vielleicht da auch hätte das ein bisschen mehr in Matchups oder in Spielzüge einbauen können. Das hat mich erstaunt, verwundert, aber ansonsten, um mal wieder auf Tua zurückzukommen, wir haben es bei Igbenogany gesagt, der hat Spiele, wo er wirklich ordentlich lernen wird und das wird auch Tua. Dass es jetzt Mile High war, in der Höhenluft und hast du nicht gesehen, kommt noch dazu, ist aber eher ein weicher Faktor, oder ist ein softer Faktor, den ich da nur mal erwähnen möchte. Er wird Sonntag gegen die Jets wieder starten und so wie ich Tua bislang gesehen habe und so wie ich seine Reaktion auf nicht so gute Spiele in Erinnerung habe, gehe ich davon aus, dass er gegen die Jets wieder ein besseres Spiel auf die Platte legen wird und da können wir uns schon drauf freuen, denn die Defense der Jets ist zwar gut, da werde ich dann Donnerstag bei den Jets oder was zu sagen, aber deren Secondary ist beschissen. Von daher, da wird man das sicherlich auch ausnutzen können und ausnutzen wollen. Deswegen gehe ich auch da davon aus, dass Tua da längere Pässe wird werfen dürfen und auch wird werfen können. Und vielleicht kriegen es unsere Wide Receiver ja mal hin, dass sie eine Separation generieren können. Ich meine, gut, Devante Parker braucht scheinbar keine. Der fängt die Bälle auch, wenn ihm der Verteidiger auf der Hüfte sitzt. Aber bei allen anderen wäre es doch mal ganz schön, wenn man da ein bisschen mehr Platz generieren könnte, dass die auch in Ruhe die Bälle fangen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es Konsequenzen hat, dass man gewechselt hat. Aber nach dem Spiel kann ich nachvollziehen, warum Flores gewechselt hat. Erstens wollte er gewinnen und zweitens war es sicherlich auch zum Schutz von Tour. Denn er hat schon mal einmal ordentlich auf die Füße bekommen. Das sah schon recht schmerzhaft aus. Und ich glaube, es wäre im weiteren Verlauf des Spiels nicht besser geworden. Und von daher wollte man auf Nummer sicher gehen und den Starter schonen.
Aber wie findest du das? Also das ist ja die Frage. Also dass man es irgendwo irgendwie erklären kann, ist klar. Aber wie siehst du das persönlich?
Also ich find's jetzt nicht so tragisch. Also man hat bei Tour in der Karriere schon gesehen, was passiert, wenn man ihnen Spiele spielen lässt, die eigentlich schon entschieden sind, da im positiven Sinne. Aber man muss ja nicht das letzte Risiko gehen. Und wenn man mit beiden vernünftig drüber spricht und das intern sauber aufarbeitet, so wie Ryan Fitzpatrick das nach dem Spiel in der Pressekonferenz schon angedeutet hat, wo er gesagt hat, ja, ist und bleibt Tuas Team, ich werde das weiter unterstützen, ist und bleibt so, dann sehe ich da kein Problem drin. Bei unserem kommenden Gegner ist das ein bisschen anders. Da läuft das auch ein bisschen anders, weil da der Backup-Quarterback Ansprüche stellt. Das stellt Fitzi nicht, der stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das vermisse ich zum Beispiel bei einem Joe Flacco so. Das wird sicherlich auch Donnerstag eine Frage von mir sein, die ich an die Gangrene Germany stellen werde. Da können die sich schon mal darauf vorbereiten, wie das so aussieht. Aber generell, wenn nicht was zurückbleibt und keiner der beiden das Gefühl bekommt, dass da entweder ihm falsche Hoffnungen gemacht werden, Ryan Fitzpatrick, dass er wieder zurück starten kann, oder Tua, wenn der nicht so das Gefühl bekommt, der das hat, man hat mich da jetzt rausgenommen, man fällt mir in den Rücken, man vertraut mir nicht, das wäre schlecht. Aber ich traue gerade auch dem Quarterback-Coach zu, dass er das mit beiden vernünftig bespricht und aufarbeitet, sodass da nichts zurückbleibt.
Findest du das jetzt gut oder schlecht? So, du hast jetzt viele Worte gefunden, um keine Antwort zu geben.
Richtig. Ich persönlich finde es nicht gut, ich finde es aber auch nicht schlecht.
Lassen wir das einfach mal so stehen.
Genau. Gut, ich bin da unentschieden.
Ja, gut, da werde ich mal die etwas andere Position einnehmen. Also, zum Spiel von Tour. Er hat im ersten Drive überwirft er zweimal Jakeem Grant. Einmal wäre Grant durch gewesen für einen Touchdown, meiner Meinung nach. Beziehungsweise da hätte es der Gegner verdammt schwer gehabt, da noch hinterherzukommen, wenn der Ball perfekt platziert gewesen wäre. Beim zweiten Mal war der Gegner relativ nah dran, aber auch da hat ihn Tua überworfen, hat ihn aber auch so platziert, dass wenn nur Grant drankommt. Ja, also das ist ja auch schon mal gut. Ball Protection. Genau, das war bei den Bällen definitiv der Fall. Dann gab es noch einen, da wird er im zweiten Drive gesackt. Also es war, nachdem wir gescored haben, glaube ich, in dem Drive. Da ist Parker weit offen. Ja, den muss er dann einfach nur anwerfen. So, also da ist er ein bisschen langsam durch seine Progressions gekommen. Also das Spiel ist, Tour ist noch nicht so schnell wie die NFL, was die Progressions und so weiter angeht. Da muss er definitiv noch dran üben. Wenn ich mir dann den Drive angucke, kurz vor der Halbzeit, wo wir noch ein Field Goal holen, Alter, da macht er es genau richtig. Da wirft er über den Druck weg. Ja, er hatte den Druck, bringt den Ball aber los, kurz, ja, und so weiter. Der Drive war richtig stark. Der Drive war genau das, was wir das ganze Spiel hätten übernehmen müssen. Natürlich fehlen ein bisschen die richtigen Big Plays, aber er ist dem Druck ausgewichen, dadurch, dass er den Ball schnell losgeworden ist, so. Und das kam dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Ah, und das war ein bisschen das Problem. Wir sind dem Druck nicht, konnten dem Druck nicht mehr ausweichen zum Teil. Und die Deckungsarbeit war einfach zum Teil einfach stark von den Broncos. Ja. Und das zum Beispiel ist bei dem Sack kurz vor der Halbzeit, wo wir dann halt das Field Goal nehmen. Ja, da war gar kein Spieler frei, wo wir hätten hinwerfen können. Ryan Fitzpatrick hätte ihn wahrscheinlich in die Doppel-Coverage zu Gesicki geworfen, wo ich aber dachte, oh Gott, wenn er den da reinwirft, holla die Waldfee, dann ist das aber auch so ein 20% Ball für uns. Von daher, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, er hat seine Fehler gemacht, war zwischendurch zu langsam, hat Spieler überworfen, sowas passiert. Ja, so, und im Spiel, während des Spiels habe ich es auch deutlich schlimmer gesehen als das, was ich jetzt auf Tape gesehen habe. Ja, also das sind Fehler, die müssen einem Rookie-Quarterback zugestanden werden und die stehen wir ihm auch zu. So. Dann war natürlich, dann zweite Halbzeit war halt dann nicht mehr so gut, aber auch da haben wir zum Teil die Bälle noch an den Mann gebracht und dann kam der Wechsel auf Ryan Fitzpatrick. Zu dem Zeitpunkt im Spiel habe ich gesagt, okay, er ist verletzt, habe das ja auch mit Adrian Franke sehr ausführlich diskutiert, war dann da im Spiel ein bisschen doof, dass ich das Tour doch nicht verletzt war, beziehungsweise einfach wegen Leistung gebencht wurde. So, und da gibt's jetzt zwei Punkte. Zum einen hat Brian Flores gesagt, er macht immer das, was für das Team das Beste ist, um zu gewinnen. Deswegen spielt momentan auch Nick Needham und nicht Noah Igbinoghen. Weil Noah Igbinoghen noch viel, viel zu lernen hat, wie alle Rookie-Cornerbacks diese Saison übrigens. Das ist genau das Ding. Und wenn er in diesem Moment das Gefühl hat, okay, wir haben da einen Rookie-Quarterback und vielleicht ist es auch Chan Gailey, der ihm nicht so viel zutraut und ihm andere Plays gibt, aufgrund der ersten Bälle, die er vielleicht überworfen hat. Ja, das weiß ich ja nicht. Vielleicht kam das ja initiativ auch von Chan Gailey, dass Brian Flores Chan Gailey gefragt hat oder gesagt hat, du, was hältst du davon? Ja, das weiß man ja nicht. Und das wird man auch nie erfahren. Und dementsprechend finde ich, ist das ein Headcoach, der hält an seinem Credo fest. Vollkommen legitim in meiner Meinung nach. Natürlich ist das zwei Drives weniger für die Entwicklung von Touren. Gerade wir waren ja noch irgendwo in Schlagdistanz im letzten Drive. So, fehlt ihm die Erfahrung dann? Ja, na klar. Aber wird das in zwei Jahren noch irgendwelche Auswirkungen auf seine Quarterback-Karriere haben? Nein. So, und dementsprechend war es ein Versuch, ja, jetzt diesen Winning-Streak am Leben zu halten, um auf dieser Welle weiter zu surfen, finde ich vollkommen legitim, das in diesem Stadium zu machen. Ja, das muss man nicht gut finden. Ich finde es aber vollkommen legitim. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass es nochmal passieren wird. Einfach aufgrund von dessen, dass wir das Spiel eben nicht gewonnen haben. Dementsprechend denke ich, dass das Thema sowieso jetzt erledigt ist. Aber ja, es war auch für mich überraschend. Und aber ja, ich finde, es gibt Schlimmeres. Und ich denke auch nicht, dass man da ein Fass aufmachen muss, was viele. Was wäre, wenn? Und da bin ich auch, gibt es ja auch eine Kolumne auf Spox, wo ein junger Herr immer so 10 Takeaways und eins was zu dieser Diskussion. Und wenn ich da lese, was wäre, wenn Ryan Fitzpatrick das jetzt gewonnen hätte und was ist, wenn jetzt nochmal so eine Situation ist und was ist, hätte Fahrradkette. Er hat das Spiel nicht gewonnen, deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Es ist legitim, sich das zu fragen, aber dann Fass aufzumachen, I don't know. Aber ja, so habe ich das gesehen. Es war im Endeffekt viel Schatten, ein bisschen Licht in dem einen Drive und der Touchdown-Pass war auch ziemlich geil auf Devante Parker. Und das muss ich sagen, allgemein ist das Ballplacement von Tour schon ganz gut. Manchmal trifft er ein Spieler halt nicht ganz so genau, aber meistens sind die Bälle so platziert, dass wirklich nur unser Spieler an den Ball kommen kann. So, das war mein Take zum Quarterback. Was möchtet ihr noch zu diesem Spiel sagen?
Ich würde gerne so einige, doch, ich würde gerne auf so einiges eingehen, was ihr gesagt habt. Da würde ich zumindest, ich weiß, kennt ja nicht, dass wir sonst unter der Stunde bleiben, das wäre ja nicht in Ordnung. tatsächlich erstmal ist, was mir aufgefallen ist, ist da diese Geschichte mit Parker, mit Devante Parker, wo Tobi ganz korrekt sagte, ja, der braucht gar keine Separation, er fängt die Bälle so runter. Richtig. Das sind aber dann oft Bälle, sagen wir, halten wir Devante Parker zugute, dass er diese Contested Catches öfters gewinnt, aber dann sind das trotzdem Bälle mit 65-70% Chance. Und die haben wir in letzter Zeit relativ häufig gewonnen, das kann aber dann genauso gut in die andere Richtung plötzlich gehen, genauso wie man schnell mal eine Pass-Interference dann bei solchen Catches mal in die andere Richtung bekommt und sollte auf Dauer halt eben kein Ersatz für ja, für gutes Playcalling oder für Separation sein. Und wenn man dann den Quarterback zwingt, in ein enges Fenster zu schmeißen, weil das ist es ja dann, kann das halt auch relativ schnell in die Hose gehen. Und das ist gerade auch für den Rookie-Quarterback nicht besonders gut. Das zum Thema Devante Parker. Und das andere, was ich jetzt mal sagen muss, ist, die Sachen, die man bei Tua jetzt dieses Spiel gesehen hat, die hat man auch schon vorher gesehen, dass er da Probleme bekommen könnte. Ja, Rico ist da zum Teil anderer Meinung, das weiß ich, das ist aber auch okay. Aber, und das ist ganz wichtig, das ist natürlich nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das sind alles Dinge, die man wieder rausbekommt aus einem Quarterback. Das zeigt mir aber, dass im Grunde genommen unter den Voraussetzungen Tua eigentlich noch nicht wirklich bereit war zu starten. Und ganz entscheidend ist dabei diese Geschwindigkeit bei den Reads. Ich meine, wirklich sehen tut man das erst im Spiel, nicht im Training. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Bei Rookie-Quarterbacks, wenn sie da zu langsam sind, dann kriegen sie halt relativ schnell auch Sacks ab. Und ich glaube tatsächlich, dass da für die Spielen, für die Entwicklung sehr, sehr wichtig ist. Aber das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem von der Entwicklung. So, und eine Sache, und da werde ich mir jetzt ganz großes Bu einfangen, ist, da finde ich Brian Flores sehr, sehr heuchlerisch. Wenn er sagt, er macht das, um dem Team die bessere Chance geben zu gewinnen, gebe ich euch recht, ist das legitim. Dann darf er Tua aber auch nicht starten lassen. Denn eins muss man ganz klar sagen, die Offense sah mit Fitzpatrick direkt ganz anders und viel, viel besser aus. Fitzpatrick ist in der Lage, oder eher in der Lage gewesen, außerhalb der Struktur Offense selber zu kreieren und die Offense dementsprechend auch zu führen. Muss man von einem Rookie-Quarterback nicht unbedingt erwarten können, aber das war das. Und genau das, weil genau diese Geschichte, dass Ryan Fitzpatrick das besser kann, ist Josh Rosen damals zum Verhängnis geworden. Nochmal, es heißt nicht, dass ich jetzt Josh Rosen in den Himmel loben möchte und sagen möchte, ich will Josh Rosen zurück. Aber was bei Josh Rosen vollkommen in Ordnung war, so nach dem Motto, zu sagen, ja gut, Josh Rosen spielt nicht, weil er ist nicht so weit und mit Tua, mit Fitzpatrick sieht die Offense besser aus, sagt man bei Tua nicht so rum. Das ist auch okay, weil man sagt, Tua ist die Zukunft, wir haben uns auf den Quarterback festgelegt, alles okay. Ich finde die Argumentation, wenn ich ganz ehrlich bin, aber sehr heuchlerisch. Das wollte ich nochmal dazu sagen.
Also das war dem heuchlerisch, nein, Micho. Also, so, wenn Brian Flores sagt, wir gewinnen mit einem Rookie-Quarterback und können ihm so die Spielerfahrung geben, wenn er sagt, wir gewinnen, so, dann reicht das. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir gewinnen besser oder einfacher oder so mit Ryan Fitzpatrick, aber du musst halt deinen Rookie-Quarterback, ja, und dann hast du teilweise recht, da muss man das vielleicht, hätte man das mit Rosen, hätte man das machen müssen oder nicht? Oder was hätte man da machen müssen? Ja, aber wir wissen nicht, wie es nachher im Training ausgesehen hat. Ja, und das ist ja auch ein wichtiger Part, gerade in der Ära Brian Flores, wie es im Training aussieht. Und da scheint, auch wenn man sich die Berichte von den anderen anhört, deutlich einen Unterschied zu geben zwischen Josh Rosen und Tua. Ja, und dementsprechend. Ja, ich verstehe, wie du das meinst, aber ich. Ja, also, wenn man.
Wenn du das verstehst und ich es nicht richtig ausgedrückt habe, dann erklär es vielleicht nochmal, weil sonst wäre es blöd, wenn das einfach so unverständlich stehen bleiben würde.
Also wie gesagt, ich verstehe, dass du sagst, okay, Brian Flores macht jetzt was anderes als das, was er bei Josh Rosen gemacht hat.
Im Grunde genommen, ja.
Okay, so, das ist richtig, wenn man jetzt einfach nur so das sieht, was wir sehen. Aber, und da muss man jetzt gucken, im Training scheint sich Tua deutlich anders anzustellen und auch mehr Extraschichten zu schieben als Josh Rosen. Das ist ja der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir jetzt eine Defense haben, und ein Special Teams haben, die letzten drei Spiele zum Großteil getragen hat. In dem einen Spiel hat uns die Offense auch relativ getragen. Ja, wir haben gegen die Cardinals auch gut Punkte gemacht. Ja, auch aufgrund der guten Vorarbeit der Special Teams und der Defense und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Aber wir können mit der Defense und Special Teams das Spiel gewinnen. Das konnten wir letztes Jahr nicht. Und wenn ich dann sage, wir gewinnen das Spiel mit unserer Defense und den Special Teams, dann kann ich noch einen Rookie-Quarterback starten lassen. So, das ist halt, wie man es aussehen kann. Ja, ich verstehe das, was du sagst, und das ist auch legitim, das so zu sagen. Ich glaube aber, dass man mit diesem Vorwurf der Heuchlerei Brian Flores Unrecht tut. So, das ist auch nur eine persönliche Sache.
Okay, nein, ich, wie gesagt, man kann das in die eine und in die andere Richtung sehen. Und nochmal, es sollte jetzt auch kein Plädoyer für Josh Rosen gehen. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, genau die Fehler, die man gesehen hat, die wurden ja vorher schon gesagt, dass von Leuten, die im Training beobachtet haben, dass genau das die Probleme von Tua sind. Das heißt, die Probleme waren ja bekannt. Das heißt, es ist im Training schon aufgetreten. Und das ist das große Problem. Grundsätzlich jetzt mal, und das ist auch das Problem bei dem Hype-Train, der zum Teil gefahren worden ist, nach diesen 3 Siegen hintereinander, die wir gefahren haben, nämlich, dass dieses, wir gewinnen die Spiele über Turnovers der Defense und über Special Teams, ist halt einfach schwer reproduzierbar. Das ist auch eine Qualität, die man hat, das haben wir schon mal gesagt, das ist nicht nur Glück, aber es ist halt nicht so einfach reproduzierbar. Und wie gesagt, dann kannst du auch nicht davon ausgehen, ist meine Ansicht, dass du mit einem guten Rookie-Quarterback dann gewinnst. Das kannst du halt einfach nicht machen, weil das sind keine Dinge, die, mit denen du planen darfst oder die du einplanen solltest. Wie gesagt, da können wir uns jetzt im Kreis drehen. Das ist sehr viel auch Bauchgefühl und sehr viel eigene Meinung auch immer mit dabei. Und du hast schon recht, wir sehen natürlich nicht, was im Training, was in der Facility letztendlich passiert. Und da spielen viel, viel mehr Faktoren rein. Und man muss auch ganz klar sagen, so Leute wie Brian Flores, selbst als Adam Gase, haben mehr Football-Verstand im kleinen Finger, als ich in meinem Leben jemals auch nur mir erträumen dürfte. Ne? Das heißt, von wegen im Grunde genommen, darf ich die Leute überhaupt kritisieren? Ich bin aber der Meinung, dass ich dann meine Meinung zumindest zum Besten geben darf. Und da fühlt sich das muss ich auf jeden Fall sagen, komisch an. Das ist das Minimum, was ich da dazu sagen muss.
Okay, ja, das, also natürlich, ich verstehe es auch. Aber gut, wir sehen wahrscheinlich in Tua deutlich was anderes als das, was wir in Josh Rosen gesehen haben. Dementsprechend.
Das sowieso.
Oh. Und dementsprechend ist die Situation jetzt halt. Ja, also ich, wie gesagt, Tour wird gegen die Jets wieder starten. Ich denke nicht, dass er schlechter spielen wird als Ryan Fitzpatrick gegen die Jets. Ja, wenn er das tut, dann muss er wirklich nochmal wirklich viel lernen. Also dann müssen wir uns wirklich mal überlegen, okay, wie bringen wir ihm das, wie bringen wir ihn wirklich auf die Strecke, ja. Aber ich halte auch nichts davon, hier zu schreien, oh, Justin Herbert, krass, ja. Ja, mein Gott, der liefert halt gerade, aber das heißt, wenn du eine Saison lieferst, heißt das nicht, dass du eine gute Rookie-Saison, eine gute Karriere hast. Marcus Mariota war auch nicht allzu schlecht in seiner Rookie-Saison, genauso wie Peyton Manning verdammt gut in, verdammt schlecht, mehr oder weniger schlecht in seiner Rookie-Saison war.
Baker Mayfield, neues
Baker Mayfield zum Beispiel. Ja, also ich denke, da muss man die Kirche im Dorf lassen, aber man sollte es zumindest analysieren, ja. Und dementsprechend passt das schon. Ja, Micho, Tobi, habt ihr denn noch etwas, was ihr ansprechen wollt? Ich war gerade aufgrund dieser Diskussion so ein bisschen, ja.
Den Faden verloren und Tobi hat mich rausgehalten, ganz am ganzen. Wie die Schweiz. Tobi macht einen auf die Schweiz und hält sich raus.
Hat er vorhin schon gemacht.
Da habe ich ja Erfahrung mit.
Richtig. Tobi, was hast du noch was du ansprechen möchtest?
Heute nicht. Ich habe ja Donnerstag genug zu erzählen.
Gut. Dann würde ich jetzt einfach sagen, Micho, was glaubst du, wie wir gegen die Jets spielen? Ich will jetzt einfach ein Ergebnis tippen, weil wir machen ja jetzt keine Preview, die wird ja diese Woche über die Gang Green laufen, aber ich will zumindest, dass du dich äußerst, wie wir spielen.
Also wir sind natürlich wieder Favoriten und normalerweise müssten wir klar gewinnen. Ich gehe tatsächlich auch von einem Sieg aus, allerdings Division-Duell. Ich will jetzt auch wieder keine Fußball-Metapher nicht schon wieder bemühen, aber Division-Duelle haben ihre eigenen Gesetze, das geht oftmals sehr, sehr knapp zu. Aber da tippt jetzt wieder das Herz mit und sagt, wir gewinnen mit einem Score Vorsprung und zwar tatsächlich Ja, 14-21 für uns.
Okay.
Ich kann mich nie entscheiden, wie rum ich das machen soll. Auf die amerikanische Weise, auf die deutsche Weise mit Heimteam und so weiter. Irgendwann müssen wir uns da mal einigen. Irgendwann müssen wir da mal einen Standard setzen.
Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Also ich gehe davon aus, tatsächlich, dass durch das wir, die Defense wird auch, also wieder Turnover produzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Und diesmal wird sie vielleicht auch wieder einen Punkt holen oder 7 oder 6 zumindest. Und ich glaube auch, dass es jetzt so ein Backup, so ein Next-Step-Game für Tua werden sollte und werden wird. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich irgendwie 35 Punkte machen. Und die Jets werden irgendwo bei 14 Punkten. Also 35-14 wäre vielleicht mal so ein Ergebnis. Ich weiß, die Jets haben in den letzten Spielen tatsächlich immer recht knapp verloren. Ja? Und jetzt auch mit dem Jets Miracle hätten sie tatsächlich gegen die Chargers gewonnen. Ja, aber das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Dementsprechend, ich glaube aber tatsächlich, dass wir gewinnen. Ja. Und ich hoffe auch, als Bounce-Back-Game vielleicht für Tour relativ hoch. So. Das dazu. Wunderbar. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr ansprechen wollt? Warum lachst du?
Weil ich nicht gefragt werde und ich mich gerade schon geistig darauf vorbereitet habe, mir das Ergebnis, was ich jetzt tippen soll, aufschreiben zu müssen, damit ich Donnerstag das Gleiche sage.
Deswegen habe ich dich ja nicht gefragt.
Also deswegen, das kommt mir sehr entgegen.
Weil die Antwort auf diese Frage von Tobi werdet ihr bei der Gang Green Germany hören. Was für ein Cliffhanger.
Sehr gut.
Wundervoll. Gut, habt ihr beiden denn jetzt noch was? Ich höre, das ist nicht der Fall. Ja? So, dann an euch alle da draußen, ja. Es gibt schlechte Tage und es hatten viele Leute einen schlechten Tag am Sonntag. Aber das ändert nichts daran, dass wir 6-4 stehen. Ja, manchmal, wie Micho schon sagt, eine Schwalbe macht den Sommer nicht. Und dementsprechend, ja, wir haben eine super junge Mannschaft und wir werden, so wie ich das sehe, gerade mit den Draftpicks, die wir jetzt noch haben und mit der Free Agency, die uns vor der Tür steht, verdammt viel Spaß mit diesem Coaching-Staff und mit diesem Team haben. Und das sind quasi jetzt auch mal ein paar schöne Worte, um in den Rest der Woche zu gehen. Ja, denn das ist jetzt auch wieder das Ende des Dolphins Drive. Also, es war mir wieder eine Ehre, das Ganze hier mit euch gemacht zu haben. Es war wieder super spaßig. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen, ihr kennt das Spielchen auf YouTube, einen Daumen hoch und auf Apple Podcast, wenn ihr uns nicht ganz so doof findet, vielleicht eine recht gute Bewertung. Es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Ja, und Tobi, viel Spaß bei der Gang Green. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.